Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, ich habe gleich eine Einstiegsfrage und zwar, du bist, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, im Urlaub am Bodensee und als alter, wie nennt man das eigentlich, wenn man dann immer da hingeht und an die Orte, an die literarischen Orte geht?
Was Fangirl nennt man das.
Fangirl, okay, gut. Gut, also so habe ich mich jetzt noch nicht gesehen, aber gut, einverstanden. Und wie ist es bei dir? Gibt es da Literaturorte am Bodensee, die du dann auschecken wirst?
Ja, ich habe ja, ich verbringe ja viel Zeit mit dir und weiß, dass du immer da sehr fleißig bist. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss auch fleißig sein. Das heißt, hoffentlich werde ich, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, in Meersburg mal sein, am Bodensee und mir den Wohnsitz von Annette von Droste-Hülshoff anschauen. Wir hatten neulich über sie gesprochen und dort war sie zu Gange. Und es gibt dort auch den Annette von Droste-Hülshoff-Weg und lauter solche schönen Dinge und bestimmt ganz viele Plaketten, die ich fotografieren kann, wenn ich dort bin. Aber es ist ein Familienurlaub, wir sind eine Menge Leute und ich habe immer schon einen schwierigen Stand, wenn ich wandern gehen will. Also ich weiß nicht, ob jemand Bock hat, mich und meinen nicht vorhandenen Führerschein an den anderen, ans andere Ufer des Bodensees zu fahren und damit ich ein Foto von dem Annette von Droste-Hülshoff-Weg machen kann. Aber ich versuche es zu tun und dann wirst du davon erfahren.
Sehr schön.
Im Vulkan. Hahn.
Lynn, wir beschäftigen uns wieder mit KI. Es ist ja so, dass das Thema jetzt irgendwie ein Dauerthema ist, glaube ich gerade, weil sich alles zurechtruckeln muss, sagen wir mal so, in diesem Betrieb. Wie geht man damit um? Ein Verantwortlicher von der Buchhandelskette Barnes & Nobles in England hat zum Beispiel gesagt, dass er sich durchaus vorstellen kann, bald KI-Bücher in seine Regale zu stellen, dass ihn das jetzt nicht so stören würde.
Das ist aber eine unpopuläre Meinung, oder?
Ist eine unpopuläre Meinung, aber natürlich auch von einer Buchhandelskette geäußert, die halt einfach eine große Kette ist, ne? nicht ein inhabergeführter Buchladen. Und ich glaube, in dem Sinne ist es dem halt mehr oder weniger egal, so wovon die Leute ihr, Hauptsache sie kaufen die Sachen.
Ist das so ein bisschen vergleichbar mit Hugendubel oder Thalia? Oder?
Ja, so. Ja, okay. Das ist ein bisschen ich weiß nicht, ob es ein bisschen traditionsreicher ist, also, aber vielleicht klingt das auch nur so, weil der Name so klingt. Aber was ich dir eigentlich mitbringen wollte, und vielleicht hast du es auch schon gehört, war ein Bericht über Olga Tokarczuk. Die hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt, die polnische Nobelpreisträgerin, weil sie auf einer Podiumsdiskussion in Polen erzählt hat, dass sie durchaus auch mit KI zusammenarbeitet, wenn sie ihre Texte schreibt. Und sie hat gesagt, manchmal gibt sie der künstlichen Intelligenz, hat sie erzählt, eine Idee vor und fragt, Schatz, wie können wir das schön entwickeln? Und das hat halt für extrem viel Wirbel gesorgt. Dann haben alle irgendwie gesagt so, ja, die schreibt ihre Bücher mit KI. Ist das dann überhaupt noch ihr Buch? Das ist ja immer die Frage so, ne, bei dem Eintrag von KI. Und es gibt diese Website Literary Hub, kennst du vielleicht auch, die ist aus Amerika. Da haben auch zum Beispiel, hat auch Siri Hustvedt nach dem Tod von Paul Auster was geschrieben oder so. Also eine wirklich sehr, also auch ein Tipp, wer Lust hat, sich mit Literatur zu beschäftigen, da schreiben immer wieder Autoren, Autorinnen über Themen und da hat sie dann so eine Art Richtigstellung geschrieben oder hat dann gesagt, naja, es wurde irgendwie auch ein bisschen falsch verstanden hier, was alles ein bisschen aufgebauscht. Sie hat nämlich gesagt, dass sie durchaus KI als Werkzeug benutzt für eine schnellere Vorrecherche oder so, aber halt nicht, also die KI nicht ihre Bücher schreibt so.
Ja, das ist auch ein bisschen so ein Hot Take, finde ich, sich darüber dann aufzuregen, weil das ist ja auch, was in Schulen oft gesagt wird. Leute, die Kinder werden KI benutzen, also sagt ihnen nicht, sie sollen es nicht machen, sondern bringt ihnen bei, wo es sinnvoll ist und wo
das
nicht.
Das ist die Frage, ne? Und was ich ganz interessant fand, wo es wesentlich weniger Wirbel ausgelöst hat, war nämlich, dass auch Ian McEwan erzählt hat, dass er für die Recherche KI benutzt. Und weil er halt gesagt hat, und das ist ja wirklich was man feststellen kann, man kann halt mit KI so konkret recherchieren, so konkrete Details. Er hat zum Beispiel erzählt, für manche seiner Romane musste er ins Imperial War Museum in London laufen, dann in das Archiv runtergehen und dann dieses Archiv durchwühlen, um irgendein Detail rauszukriegen, wie das damals war. Und jetzt kann er halt einfach die Frage konkret eingeben und kriegt idealerweise eine Antwort. Dann hat er so gesagt, klar muss ich das dann nochmal recherchieren oder so oder nochmal prüfen oder gegenprüfen. Aber wenn ich natürlich schon einen Anhaltspunkt habe, ist es viel leichter, das nochmal gegenzuprüfen, als wenn ich gar keine Idee habe, sozusagen nur die offene Frage. Ne? Das heißt, diese Sache, die bei Tokarczuk so aufgeblasen wurde und bei McEwen einfach nur berichtet wurde, ist einfach, die KI ist da, man wird mit ihr umgehen müssen und dann ist das einfach ein Thema, was wir, glaube ich, an vielen verschiedenen Punkten hier auch immer wieder im Podcast besprechen werden. Was ich noch so ganz interessant finde, auch wenn es natürlich so ein bisschen so ein alte Leute-Take ist, also so, und da würde ich uns sogar schon mit reinzählen, also die sozusagen, die nicht, die sich, aber du weißt schon nur so, ne, die nicht mit diesem Dings,
ja.
War halt, dass er so meinte, er hat an sich selber schon festgestellt, eine gewisse Handysucht, meinte Ian McEwen, oder so, ne, dass er nicht gut damit umgehen kann und dass er Angst davor hat, dass wir verlernen zu denken. Und zwar im Sinne von unseren Gedanken zu folgen und wirklich lange Sachen durchzudenken, so von vorne nach hinten und dann nochmal durch und nochmal, weil man einfach so viel Zeit hat und auch manchmal Langeweile. Und das ist zumindest so ein Gedanke, den ich gut irgendwie nachvollziehen kann, weißt du, weil der auch nicht jetzt so abwertend ist oder so oder sagt irgendwie die Jungen oder die damit zu viel im Internet sind, die können das nicht mehr oder so, sondern generell einfach eine Beobachtung beschreibt. Und
kann ich irgendwie mich sehr mit identifizieren und gleichzeitig merke ich eben, dass KI auch da ja eigentlich helfen kann. Weil wenn ich zum Beispiel die KI bitte, weil ich zu einem bestimmten Thema recherchiere, wie Ian McEwen das jetzt auch geschildert hat, bestimmte Infos oder Lesevorschläge zusammenzustellen, dann erspart mir das nicht, auch nochmal selber zu gucken und zu ergänzen und zu verwerfen. Aber es gibt mir einen Anhaltspunkt und natürlich nimmt mir das auch nicht ab, die Texte zu lesen und darüber nachzudenken. Aber stell dir vor, ich bin irgendwie, und das sind viele von uns, die wir schreiben, in verschiedenen Arbeitsverhältnissen. Ich muss viel arbeiten, um mir überhaupt leisten zu können, zu schreiben, dann kann KI auch etwas sein, was dir hilft, die Zeit, die normalerweise wirklich für diese Zugangsfragen drauf geht.
Also Ian McEwen hat gesagt, der braucht immer einen ganzen Tag, braucht er dann, um da hinzufahren und zu recherchieren.
Ja, und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es um ihn finanziell bestellt ist, vielleicht kann er sich das auch
inzwischen
leisten.
Ich glaube, Atonement hat geholfen, International Booker Prize hat geholfen.
Ja, dann fahr doch bitte aber da persönlich hin, Ian, wenn du dir das leisten kannst. Nee, aber was ich sagen will ist, stell dir halt wirklich vor, du hast die finanziellen und die zeitlichen Mittel nicht, aber du hast ganz viel zu sagen, weil, wenn du dir die Zeit sparst, kannst du dir die Zeit zum Denken nehmen. Weißt du, was ich meine?
Genau, und dann ist es nur noch wichtig, und das ist sozusagen die Herausforderung, dann sich die Zeit zum Denken auch zu nehmen, ne? Also
muss man.
Sozusagen
darum
nicht,
kommt man nicht drum.
Nicht durch die ganzen Abkürzungen dann am Ende sich durch noch was ablenken zu lassen und dann eben nicht in diese Tiefe zu gehen.
Ja.
Aber ja, total.
Gut, weißt du, was auch da ist? So wie KI, die AfD. Und deswegen, ich bin Königin der Überleitung, kommen wir jetzt wieder mal zu einem Dauerbrenner in anderer Ausprägung. Es ist keine Neuigkeit mehr, aber sehr, sehr aktuell. Wir müssen dazu sagen, jetzt wird es gedanklich, jetzt müsst ihr euch Zeit zum Denken nehmen, sonst kommt ihr nicht mit, aber ihr kriegt das hin. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann ist es der Tag, an dem Arne Semsrott in Magdeburg lesen wird. Und wir nehmen die Folge aber eine Woche früher auf, weil, das wisst ihr jetzt auch schon, ich bin im Urlaub und den habe ich mir wirklich verdient.
Lin läuft am Bodensee lang zu Troste Hülshoff.
Genau. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab ein riesiges Hin und Her um diese Lesung von Journalist und Aktivist Arne Semsrott oder Autor und Politikwissenschaftler. Der sollte nämlich eben heute Abend in Magdeburg in der Stadtbibliothek lesen. Dann wurde er wieder ausgeladen, beziehungsweise wurde seine Lesung verlegt. Laut dem Bericht des Medienportals Campact erreichte die Heinrich-Böll-Stiftung, die das Ganze mitorganisiert hat, eine Nachricht, dass die Veranstaltung verlegt werden muss und hat dann einfach einen neuen Ort organisiert. Dahinter steckt aber eben nicht die Bibliothek, wo es eigentlich stattfinden sollte, sondern so die Vermutung, eine AfD-Fraktion, eine Anfrage der AfD-Fraktion im Stadtrat. Denn bei einer weiter zurückliegenden Veranstaltung hatte Arne Semsrott in einem Magdeburger Kinder- und Jugendclub über sein Buch Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren, gesprochen. Und die AfD hat damals in Frage gestellt, inwieweit das einem Neutralitätsgebot in staatlich geförderten Einrichtungen gerecht werde. Wir sind zu Recht erinnert an den oft besprochenen Eklat um den Ausschluss diverser Buchhandlungen vom Buchhandelspreis. Also plötzlich müssen demokratische Themen sich anhören und gefallen lassen, den Vorwurf, dass sie nicht neutral und staatlich
förderbar
sind.
Und sich rechtfertigen, dass sie gegen Rechtsextreme
genau.
sind.
Genau. Wie reagiert Magdeburg auf diese Anfrage? Sie wolle die politische Neutralität des Autors prüfen. Da gab es viel Kritik für, zu Recht. Und das Buch, so das Ergebnis, solle samt den Ansichten des Autors zu provokant sein. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich sag mal so, ich freue mich kein bisschen auf die Ergebnisse der Landtagswahl im September. Jetzt hat es aber eben nochmal am 29. Mai neue Ergebnisse dieser ganzen Debatte gegeben. Denn Arne Semsrott liest doch. Und zwar in der Stadtbibliothek in Magdeburg. Also der Druck in der Öffentlichkeit hat schon zu was geführt. In seinem neuen Buch, das er also heute und morgen vorstellt, er wird jetzt zweimal lesen statt einmal, ist ein sehr schönes Ergebnis dieser ganzen Sache. In seinem neuen Buch Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück, schreibt Arne Semsrott eine Art Fortsetzung seines Buches Machtübernahme. Es ist ein Leitfaden für demokratischen Widerstand und Offensive statt Verteidigung. Und was die AfD hier verhindern wollte, scheint mir, ist, dass die Menschen konkrete Instrumente und Strategien an die Hand bekommen, um demokratische Institutionen zu schützen, um die selbst anzuwenden. Ich habe mir also gedacht, es wäre doch schön, mal eine kleine Empfehlung auszusprechen, dieses Buch mal offensiv zu verschenken, es zu lesen und darüber zu sprechen. Erscheinungstermin ist am Montag. Die helle Kammer.
Lynn, ich freue mich total auf unsere heutige Folge, weil ich richtig Lust habe auf das, was jetzt gleich kommt. Und zwar war ich vor einer Weile im Buchladen und habe ein Buch gesehen. Kannst du bitte noch mal kurz den Titel und die Autorin sagen, weil du hast es gelesen?
Zoe Dubno, Nur das Allerbeste.
Genau, und das ist, also ich habe das Buch umgedreht, habe die Handlung gelesen und dachte, warte mal, das kennst du doch irgendwoher, so ähnlich. Und tatsächlich ist das eine Antwort oder ein Update, könnte man vielleicht sagen, auf den Thomas Bernhardt-Roman Holzfällen. Und wir haben gesagt, wir gucken uns beide Bücher an, das Thomas Bernhardt-Buch und dann jetzt dieses Buch und vergleichen die dann miteinander ein bisschen und erzählen uns mal, wie die gemacht sind. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir erstmal über das Setting, die Konstellation sprechen. Willst du gerne die Autorin noch kurz vorstellen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also Zoe Dubno ist aufgewachsen in Manhattan, lebt in London und New York und sie hat ganz viele Texte und Kurzgeschichten in verschiedenen wichtigen Magazinen veröffentlicht. Also ne, New York Review of Books zum Beispiel, Times Magazine, Guardian.
So ein bisschen der klassische Autorinnenweg, so, ne?
Ja, wenn du aus Amerika kommst. So. Genau. Ich weiß nicht, was Mumu House ist, aber es klingt mega geil. Da gibt es auch einen Text von ihr. Nur das Allerbeste ist ihr Debütroman. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier auch nach diesen Veröffentlichungen in verschiedenen Magazinen mit dem Debütroman eben wirklich am Anfang dieser Karriere, was ich ganz interessant finde, auch das mal so zu begleiten. Wir werden ja auch noch dazu kommen, zumindest. Ja, gucken wir mal durchs Schlüsselloch auf eine Besprechung und wie das Buch aufgenommen wird. Aber das ist auf jeden Fall sozusagen jetzt der eine Pol, an dem wir uns aufhalten. Und du darfst
und der
jetzt
andere
mal
ist Bernhard. Thomas Bernhardt, ja. 1932 geboren, gehört, und das kann man, glaube ich, ganz einfach so sagen, zu den wichtigsten und bekanntesten Schriftstellern der österreichischen Literatur, letztlich auch der deutschsprachigen Literatur der letzten Jahrzehnte. Wir werden ihn mal, dachte ich, genauer vorstellen in einer unserer Was vom Tage übrig blieb Rubriken, weil er einfach so eine große Gestalt ist. Aber wir können auch sagen, dass Holzfällen zu einem Zeitpunkt erscheint, da ist es nicht mehr sein Debütroman. Er ist ein gefragter Autor und dieser Roman, der so eine Art Schlüssel, als ein Schlüsselroman gelesen wird in der Literaturwissenschaft, das heißt, als ein Roman, wo alle Leute dann suchen, wen hat er denn gemeint mit dieser Beschreibung und wer steckt denn hinter dieser Figur? Das ist sozusagen so. Der erscheint eben zu einer Zeit, als Bernhardt schon so bekannt ist, dass es in Österreich für ein Riesenaufsehen sorgt, als dieser Roman erscheint, der sehr viele Parallelen zu seinem eigenen Leben und zu seiner eigenen Umgebung hat. Und damit kommen wir zum Setting. Wir haben hier einen namenlosen Ich-Erzähler. Er wird, wie gesagt, von der Literaturwissenschaft als so ein alter Ego Thomas Bernhards gelesen. Der sitzt in einem Ohrensessel und beobachtet die Abendgesellschaft eines sogenannten, und das wird dann auch immer betont die ganze Zeit und zieht sich durch den Text, eines künstlerischen Abendessens in Wien. Und Zeitpunkt sind die 1980er Jahre. Und die Voraussetzung ist, dass am Vormittag desselben Tages hat die ganze Gesellschaft, die da so zusammensitzt, dem Begräbnis der Joanna beigewohnt. Die hat sich das Leben genommen und zwar in dem kleinen Dorf oder Ort Killen, das ist so bei Wien quasi. Und genau, dort ist das passiert und dort fand auch die Beerdigung statt und jetzt sind die halt am Abend wieder da. Aber der Anlass für das Abendessen, das ist sozusagen zufällig, dass das jetzt auch noch die Beerdigung war und dieser Todesfall, denn der Anlass für das Abendessen ist eigentlich, dass alle auf den Wiener Burgtheater-Schauspieler warten, der sich angekündigt hat, der sozusagen so ein bisschen wie so der Ehrengast dieses Abendessens ist, aber halt, weil er noch spielt, eben auch ewig nicht kommt und die sitzen da alle und wollen mit dem Essen noch nicht anfangen, weil erst muss der Star des Abends quasi erscheinen. Und ich würde dir gerne die Figuren, wir haben uns da ja so ein bisschen drauf geeinigt, dass wir so ein paar Figuren mal umreißen. Mhm. Und dann würde mich interessieren, wie das bei Zu Dubno ist, wer da so sitzt sozusagen. Sorry. Wir haben hier, wie gesagt, die Joanna. Die wollte eigentlich mal Ballerina oder Schauspielerin werden. Sie hat vor ihrem Tod, also das hat aber nicht so richtig geklappt und sie hat als Bewegungskünstlerin gearbeitet. So ein bisschen schwammiger Begriff.
So was halt Performance ist, oder?
Genau, sowas in die Richtung. Also man erfährt dann zum Beispiel, dass sie einmal einen Kurs am Wiener Burgtheater geben durfte, wo sie mit Schauspielerinnen gearbeitet hat. Aber eigentlich ist ihre Karriere relativ erfolglos geblieben. Stattdessen hat sie nach ihrer Hochzeit mit dem Tapisseriekünstler Fritz, also der so Bilder malt, ihre ganzen Fähigkeiten letztlich dafür aufgegeben für seine Karriere. Also sie hat ihn sozusagen groß gemacht, so wird das beschrieben, hat ihre Fähigkeiten zum, heute würde man sagen, Marketing eingesetzt, um seine Karriere ganz groß zu machen und auch größer zu machen, als er das eigentlich wollte. Also er ist dann sozusagen ein künstlerischer Weltstar, so ein bisschen mit seinen Sachen. Und sie, ihre Karriere, das, was sie sich geträumt hat, ist quasi, klappt halt nicht. Ne? Hast du eine Frage?
Ja, na, ich habe nur gerade gedacht, das finde ich aber ziemlich, ich weiß nicht, wie es ausgearbeitet ist thematisch, aber das ist so, also das ist ja ein Phänomen, das man kennt, dass Frauen sozusagen sich dann nur noch in den Ehen irgendwie für ihre Männer verausgaben dürfen und aber auch nicht gewürdigt werden für ihre Leistung darin. Und ich habe mich einfach gerade gefragt, lese ich das jetzt da rein oder klingt das irgendwie ziemlich modern, dass das dann auch so mit da einfließt? Oder ist es eher so, dass das gut ist, dass sie das so gemacht hat?
Nee, da ist schon eine starke Kritik dran und auch ein bisschen so, die Joanna ist eine besondere Figur in dem ganzen Buch. Man spürt, dass der Erzähler sie letztlich für so das Beste hält und die Beste auch in so einem Sinne, das wird immer, da muss man natürlich vorsichtig sein mit den Begriffen, aber sie strahlt so eine Reinheit aus. Sie hat sowas fast schon von so einer heiligen Figur sozusagen. Wir werden ja bei diesem Abendessen, bekommen wir mit, darüber reden wir auch noch, dass diese ganze Abendgesellschaft eigentlich zum Kotzen sozusagen ist aus Sicht des Ich-Erzählers. Und diese Joanna, die sich das Leben genommen hat und die letztlich auch, so wird immer so ein bisschen insinuiert, auch an diesem ganzen Künstlertum und diese ganzen künstlerischen Kreisen in Wien kaputt gegangen ist, die war eben das, was eigentlich eine Künstlerin ausmachen sollte. Ne? So die Suche nach was Wahren, nach was Wirklichem und nicht eben dieses nur mehr Schein. Und ich will da gar nicht zu tief einsteigen, möchte dir das aber trotzdem erzählen, weil es auch in der Literaturwissenschaft ein großes Thema immer wieder ist. Thomas Bernhard war mit Ingeborg Bachmann sehr befreundet und man geht davon aus, dass die Joanna, also in diesem Schlüsselroman-Kontext, dass die Joanna eben ein Porträt Ingeborg Bachmanns war, was er geschrieben hat
und
sozusagen.
Und die sich dann unter Max Frisch unterordnen musste, könnte
genau,
man das so sagen?
Könnte man wahrscheinlich so sagen, aber sozusagen, dass man wirklich so, ne, dass, also was auf jeden Fall auffällt, ob das so ist oder nicht, ist die Zuneigung, die dieser Figur entgegengebracht wird. Die fällt krass auf, gerade im Kontrast zu den Beschreibungen der anderen Figuren. Dann kommt nämlich der Burgschauspieler, auf den alle warten. Irgendwann kommt er auch. Und das ist einfach ein unfassbarer Wichtigtour. Der ist extrem aufgeblasen. Der deklamiert ständig am Tisch. Irgendwie fällt er in die Rollen. Dann redet er auch nur über die Rollen, die er spielt und über die Rollen, die er noch nicht gespielt hat und über die Rollen, die er hätte spielen sollen, als er jung war, weil das hätte er so toll gemacht. Aber leider hat er es nie die Rolle gekriegt. Und an dem Abend geht es ganz viel um die Rolle des Ekdal in der Wildente von Ibsen, die er spielt und die er so grandios spielt und so weiter. Das heißt,
Wildente. Es hat alles so eine unfreiwillige Komik.
Ja, aber die Wildente gibt es wirklich.
Ja,
ne?
Das glaube ich.
Ja. Und Genau, lass uns vielleicht noch, um die Konstellation so ein bisschen abzuschließen, wir haben den Ich-Erzähler, wir haben den Boxschauspieler, der noch kommt und wir haben die Joanna, die geliebt wird, aber tot ist. Mhm. Und dann haben wir noch die Gastgeber. Das sind die Auersberger, finde ich auch einfach so den Namen, der passt irgendwie einfach so. Und die haben ein bisschen Geld geerbt und mit diesem Geld veranstalten sie jetzt künstlerische Abendessen. Und die Künstler kommen alle und die Künstlerinnen, weil sie wissen, die haben halt voll viel mit ihrem Geld sich auch voll die krassen Sachen gekauft. Also so irgendwelche Bilder, die ganz kostbar sind und so weiter. Also große Kunst hängt bei denen rum. Es gibt auch was zu essen, es gibt Gutes zu trinken, es gibt genug Räume, um auch mal zu übernachten. Aber eigentlich quasi werden diese Auersberger halt für ihr Geld gelebt und die Künstler und Künstlerinnen, die dort sind, so hat man das Gefühl, oder zumindest geht es dem Ich-Erzähler so, der auch Schriftsteller übrigens ist, die hassen sich eigentlich dafür, dass sie ständig dem Geld nachlaufen und dann wieder bei diesem Abendessen kommen und denen sozusagen den Mund nach dem Mund reden. So. Der Auersberger selber ist ein klassischer Musiker, der hat ein bisschen Talent gehabt. Das hat er aber sofort in Wien vergeudet. Das ist sozusagen sofort unter die Räder geraten. Und deswegen ist er, seitdem ist er halt Alkoholiker. Er sitzt immer am Tisch, schläft dann irgendwann auch später ein und wacht dann immer mal auf, um irgendwen zu beleidigen oder so. Und dann schläft er auch wieder ein. Und das ist was der Ich-Erzähler eigentlich ziemlich sympathisch findet, muss man sagen. Also im Laufe des Abends wärmt er sich immer mehr oder freundet er sich immer mehr innerlich mit dem Auersberger an. Und dann gibt es die Auersberger, die will unbedingt, die stammt aus so einem kleinen dörflichen Adelsgeschlecht und sie will aber unbedingt mit den großen Adeligen im Land verbunden sein. Das klappt aber nicht, weil von denen wird sie ignoriert. Deswegen kümmert sie sich halt um die Künstler so und versucht da halt dann angesehen zu sein. Kann vom Geld ihrer Vorfahren leben. Die sind während des Krieges billig und so auf dubiose Umstände an sehr viel Land gekommen. Und jetzt, damit die ihren Lebensstil, die Auersberger, finanzieren können, zerkleinern die das Land, zerstören das sozusagen und verkaufen das für so Einfamilienhäuser überall. Also da ist so sehr viel auch Kritik an, also die Kritik, die in diesem Buch geübt wird, erstreckt sich auf sehr viele Bereiche, sagen wir es mal so. Und die Auersberger ist wirklich eine unfassbar unsympathische Figur, muss man sagen. Und beide vereint, den Auersberger und die Auersberger, die werden auch nicht mit Namen genannt, sondern genau so, die hassen sich einfach. Und diese Abendessen, die die machen und so weiter, dienen auch dazu, ihre eigene Ehe quasi auszuhalten. So, und alle anderen werden auch zu so Art Statisten in ihrer Ehebeziehung. Und jetzt, Lynn, würde mich interessieren, auf was für eine Abendgesellschaft warst denn du?
Also ich freue mich gerade total darüber zu sprechen, weil es ist wirklich eine, also vom Personal und vom Setting eine aktualisierte Version des Ganzen. Wir befinden uns im Hier und Heute in New York in der Künstlerszene bei einem Diner, bei einem einflussreichen Paar. Die haben allerdings Vornamen, Nicole und Eugene. Ich liebe auch den Namen Eugene, weil es einfach Eugen ist. Das ist immer so, Eugene klingt irgendwie so geil. Die reiche, aber leider geschmacklose Nicole sammelt Kunst und macht Ausstellungen, ist eben auch Erbin. Eugene ist Sohn eines berühmten Künstlers, aber leider nur Werbefotograf ohne eigene Ideen. Also alle kränken so ein bisschen an ihrem Vorfahren und dass sie irgendwie so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit zu versinken drohen, wenn sie jetzt nicht irgendwie komplett auf die Kacke hauen. Die Erzählerin ist Schriftstellerin, eine junge Schriftstellerin. Sie war 5 Jahre in London, kommt eigentlich aus New York, kommt zurück und will mit denen aber nichts mehr zu tun haben. Sie ist auf den Kontinent geflüchtet, um von denen Abstand zu bekommen.
Das haben wir übrigens haargenau auch so bei Bernhard. Also der kommt auch aus London und hat auch eigentlich sozusagen, es geht auch am Anfang ganz viel darum, Ich hätte Nein sagen sollen. Warum habe ich mich drauf eingelassen?
Wieder nach Wien
zurückzukommen. Ja, und auch da zu diesem Abendessen zu gehen. Ne?
Ja, genau. Und da ist es halt auch, London ist in diesem Fall der Sehnsuchtsort. Und da war sie eben und hat sich
abgekapselt. Damit konnte ich auch gut relaten,
ja,
wie man
das
unter
glaub
uns
ich.
Jungen Leuten sagt.
Oh Gott. So, sie ist also zurück in New York, eben auch wegen dieses Todesfalls. Zu dem komme ich gleich. Und rennt da rum, geht spazieren, muss irgendwie ihre Gedanken sortieren und läuft eben ausgerechnet Eugene in die Arme und wird jetzt prompt eingeladen zu diesem Diner. Sie will nicht kommen, kommt aber trotzdem kurz. Sie ist immer noch eine von ihnen. Man muss es einfach so sagen. Als junge Schriftstellerin hatte sie vor ihrem Umzug nach London sogar bei Eugene und Nicole gelebt. Das erfahren wir nach und nach. Der Anlass des gemeinsamen Abends ist auch wie bei Bernhard, dass jemand geehrt werden soll. In diesem Fall ist es eine Hollywood-Schauspielerin, die allerdings auch erst sehr spät erscheint und zunächst im Buch durch Abwesenheit glänzt. Am Nachmittag haben wir wie bei Bernhard auch eine Trauerfeier, in diesem Fall für eine erfolglose und an einer Überdosis gestorbene Nachwuchsschauspielerin, mit der unsere Ich-Erzählerin eng befreundet gewesen war. So heißt es im Roman, da habe ich dir ein Stück mitgebracht. Über diese, du siehst, ich habe ja unendlich viele Klebezettel, aber hier habe ich's. Also wir sind jetzt schon drin in diesem Essen und ich lese diese Stelle einfach vor, damit es nicht nur ein Gefühl für den Ton gibt, zu dem kommen wir ja noch, sondern auch vor allem auch zu den Verhältnissen der Leute untereinander. Und so beobachtete ich, wie jeder Neuankömmling mit den bereits Anwesenden ein bizarres Ritual vollzog, eine Art feierliche Umarmung, bei der sie sich an den Oberarmen fassten, auf Armeslänge bedeutungsvoll in die Augen blickten, damit sie einander wirklich sehen konnten, sich drückten und dann mit ernster Miene betrachteten, die darauf verwies, dass sie gemeinsam eine Tragödie durchlebt hatten, und darin suhlten sie sich, denn nichts verbindet ja stärker als eine gemeinsam durchlebte Tragödie. Sobald beide ihre Pflicht getan hatten, wurden sie mit einem Schlag wieder fröhlich, als gäbe es eine stillschweigende Übereinkunft, sich zusammenzureißen, den Schmerz für einen Moment zu vergessen und sich trotz allem zu amüsieren, sie hätte es so gewollt. Also so, wird diese Beerdigung, die da am Nachmittag stattgefunden hat, in dieses Abendessen noch integriert, aber auch hier natürlich ganz klar als Trug, als Schein und nicht als ehrliches Gefühl. Es geht dann so weiter. Spott, Ablehnung, Feindseligkeit, mitunter hasserfüllte Gedanken, die der Erzählerin als Zeugin dieser Abendgesellschaft durch den Kopf gehen. Und ich musste gerade noch dran denken, zu Rebecca heißt sie bei mir, die Nachwuchsschauspielerin, erzähle ich dir später ein bisschen mehr. Aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, die sich unterscheiden, auf die ich jetzt schon mal zu sprechen kommen möchte, was das Personal betrifft. Also Eugene, der ebenfalls extrem viel trinkt und Kokain konsumiert, ist definitiv der Unsympath des Abends. Aber für Nicole entwickelt sie nach und nach so ein bisschen Zuneigung, vor allem Mitleid, aber eben auch Zuneigung. Das heißt, ich glaube, wenn ich das so im Vergleich höre, kann man sagen, so Dubno aktualisiert Bernhard, aber sie nimmt sich auch Freiheit da, wo es für die Figurenkonstellation nötig ist.
Und sie hat natürlich auch die Grundsache geändert und dadurch ist es dann doch auch wieder fast ähnlich, ne? Weil ja, wenn sie sagt, okay, es ist eine Autorin oder eine Erzählerin und die sympathisiert dann eher mit der Gastgeberin des Abends, und bei Bernhard ist es ein Erzähler und der sympathisiert mit dem Gastgeber des Abends, wenn überhaupt, ne? Ja. Also ich glaube, bei dir höre ich das auch so ein bisschen raus. Das ist jetzt nicht so eine grenzenlose Sympathie, sondern mehr so ein,
sehr, sehr klein,
so ein gewisses momenthaftes Verständnis irgendwie.
Das hast du schön gesagt. Momenthaftes Verständnis. Vielleicht noch eine Ergänzung, um auch das Verständnis bei den Zuhörenden ein bisschen auszubauen. Die Rebecca, die Schauspielerin, die hier eben verstorben ist, die hatte auch, weil du das betont hast so stark, dass diese Gestorbene bei Bernhard eben sich der Ehe so untergeordnet hat. Bei Rebecca, zu der ich nachher noch was sagen werde, ist es so, dass sie eben auch eine Beziehung eingeht zu einem Schachspieler. Und das ist so ein toxischer Mann, und der buttert sie komplett unter und sie versucht sich dem ganz zu unterwerfen, um das irgendwie richtig zu machen, und verschwindet dann eben auch so hinter dem. Und insofern hat man hier eine ähnliche Konstellation, aber eben auch wieder so ganz anders ausgearbeitet.
Vielleicht können wir jetzt auch kurz ein kleines bisschen von Bernhard hören, um auch in den Sound mal reinzuhören. Mhm. Und zwar genau an der Stelle, wo es darum geht, wie Joanna sich auf die Ehe und auf den Fritz, ihren Malerfreund, ausgewirkt hat. Der Fritz wäre ohne die Joanna immer nur der liebenswürdige, pfeifenrauchende Maler und Teppichweber für die Mittelklasse geblieben, denke ich. Der leutselige Mensch, der mit seiner Arbeit und der Pfeife und einem Glas Wein vor dem Zubettgehen allein oder zu zweit zufrieden ist. Die Joanna hat ihn tatsächlich aus der sogenannten Mittelmäßigkeit mehr oder weniger aufgeschreckt, ihn zuerst zum künstlerischen Zappeln und dann zum künstlerischen Blühen gebracht. Aber auf die Dauer hatten die Joanna, die in allen bedeutenden Museen Europas und in allen wichtigen Chefetagen großer Industriekonzerne und Versicherungsgesellschaften und Banken an der Wand hängenden Tapisserien des Fritz nicht befriedigen können. Je bekannter und berühmter sein Name und seine Kunst geworden waren, desto niedergeschlagener musste sie, die Schöpferin dieses Aufschwungs, sein. Auf dem Höhepunkt des Fritz war die Johanna selbst die niedergeschlagenste naturgemäß, aber sie konnte ihr Werk, den Aufbau und sozusagen die Vollendung ihres Fritz genau auf diesem Höhepunkt, der für sie die tiefste Niedergeschlagenheit bedeutete, nicht mehr abbrechen. Und genau das ist sozusagen die Art, wie das hier geschildert wird.
Da sind wir direkt in der Sprache bei dem zweiten großen Punkt, den wir uns angucken müssen. Ich habe mir aufgeschrieben beim Lesen Pointiertheit, Gehässigkeit, Scharfzüngigkeit, dabei äußerst amüsant, abfällig, unterhaltsam, ein bisschen wie Trash-TV für Milliardäre irgendwie. Also so von der, ne, so kann ich mir das vorstellen. Und ich habe gemerkt, gerade am Anfang habe ich ja erzählt, ne, sie läuft durch diese Straßen in New York und ich hatte das Gefühl, die Sprache selbst ist auch so flanierend. Also es wird gelaufen und du hast es jetzt bei Bernhard vorgelesen und ich habe versucht mal so zu vergleichen, wie das geschrieben ist und ich habe schon Ähnlichkeiten entdeckt, so aufs erste Hören. Diese Gedanken, die sich beim Denken eben entwickeln, die immer konkreter werden, lange Sätze, immer weitere Anhänge, Halbsätze und Konkretisierungen, um das Ganze noch pointierter zu fassen und zu umreißen. Und so ist das hier bei Zoe Dubnow auch. Und so flanieren wir quasi mit ihr durch die Straßen, aber eben auch durch ihre Gedanken. Und das Ganze, finde ich ganz spannend, wird beibehalten, auch wenn sie dann längst sitzt. Also es geht ja darum, dass sie eigentlich, während sie uns das erzählt, die ganze Zeit auf dieser weißen Leinencouch in diesem Apartment sitzt und nur daran denkt, wie sie gelaufen ist, nur daran denkt, wie sie mit ihrer Freundin Rebecca, die jetzt tot ist, zusammen Zeit verbracht hat, nur daran denkt, wie sie die alle kennengelernt hat, denen sie da jetzt gegenüber sitzt.
Also diese Bücher sind eigentlich wie so ein langer Gedankenstrom, der Richtig. Alles fasst, sowohl genau. die Gegenwart immer wieder und da, das ist immer der Punkt, wo es hin zurückkommt, die Sprache, aber dann fasst sie eben auch vergangene Begegnungen, das Aufwachsen, was du erzählt hast, das gibt es bei Bernhard auch, diese früheren Verbindungen zu den Gastgebern und so weiter und das wird dann in so Szenen, aber es geht nie richtig in die Szenen, sondern ja. Es bleibt immer in den Gedanken. Es bleibt immer in den Gedanken über diese Szenen, die damals richtig. Passiert sind und dann geht es wieder zurück. Ein ewig langer Gedankenstrom, Ich-Erzählung quasi.
So ist es und gleichzeitig ist dadurch natürlich auch die Sprache immer gleichbleibend, sehr von Ironie und Zynismus geprägt. Das wird aber, und ich bin gespannt, ob das bei deinem Buch auch so ist, einmal gebrochen. Also, es deutet sich schon so ein bisschen an. Es gibt von Beginn an immer so auf jeder Seite so kursivierte Worte. Zuerst habe ich das ein bisschen wie so die Betonung eines Augenrollens gelesen. Also, wenn gerade so Sachen kursiviert sind wie, sie hätte es so gewollt. Also, diese ganzen Floskeln. Aber das kippt dann manchmal auch ein bisschen. Teilweise sind dann ganz einfache Worte kursiviert. Vater, Sohn, wo sich mir das jetzt nicht ganz erschlossen hat. Teilweise sind es wie Zitatmarkierungen gewesen. Und ausgerechnet dann bekommt diese oberflächliche Schauspielerin aus Hollywood so gegen Ende des Buches einen mehr als 20 Seiten umfassenden Monolog. Das heißt, zum ersten Mal kippen wir aus dieser Stimme raus. Aus der Erzählerin und kippen in eine andere Erzählerin rein, nämlich diese Schauspielerin, die damit ein Gegengewicht schafft, auch eine Art Kipppunkt dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und nach diesem Kipppunkt ist auch die Auflösung dieser Gesellschaft nicht mehr aufzulösen oder aufzuhalten, besser gesagt. Und es ist auch ausgerechnet diese oberflächliche Schauspielerin aus Hollywood, die sich traut, diese Gesellschaft verbal zu vernichten. Und ich fand es ganz interessant, du hattest schon ein bisschen mehr über den Schauspieler erzählt, den Theaterschauspieler bei Bernhards Buch. Ich hatte das Gefühl, vielleicht habe ich aber auch eine grenzenlose Naivität. Ich fand die eigentlich recht sympathisch, weil die alles mal so ein bisschen aufräumt. Und weil die diese Gesellschaft mal mit den eigenen Vorurteilen konfrontiert. Sie vernichtet zum Beispiel den Ex der Erzählerin, einen unerträglichen Schriftsteller-Typus, muss man sagen, und mit ihm alles Schlechte, was den versnobten Teil des Literaturbetriebs in den USA ausmacht. Und sie verlässt auch als erste diesen Ton, der von Zynismus und Ironie geprägt ist, weil sie eben selbst anfängt zu sprechen beziehungsweise komplett zitiert wird mit diesen kursivierten Teilen und das eben auch weit über 20 Seiten. Sie redet bestimmt direkt und offen, und versteckt sich eben auch nicht so hinter diesem ironischen Ton. Aber sie ist Schauspielerin und mitunter scheint es, und das fällt auch der Erzählerin auf, als spiele eben auch sie nur eine Rolle. Auch mit dieser Kritik, so wie du es auch schon erwähnt hast in Bezug auf den Burgtheaterschauspieler. Wie ist denn das bei Bernhard? Hat da der Burgtheaterschauspieler am Ende auch den großen Auftritt?
Ja, es gibt auch diesen Moment und es gibt auch diese, sage ich mal, der Erzähler führt dann auch so eine Art Neubewertung durch dieses Burgtheaterschauspielers oder zumindest erkennt er bestimmte Aspekte an ihnen, die er vorher nicht gesehen hat. Und das ist auch vielleicht was, wenn wir so ein bisschen, es ist dann nicht 20 Seiten oder so, ne? Also es gibt auch quasi direkte Rede, das passiert sprachlich auch, aber sie ist verhältnismäßig kürzer, würde ich sagen. Also dieser Moment. Und das ist was mich, glaube ich, an Bernhard generell immer von Anfang an sehr angezogen hat und worüber wir gleich nochmal bei dir auch sprechen können. Man hat diesen ganzen Hass, diesen ganzen Ärger, diese ganzen Beleidigungen, die kommen ständig. Und trotzdem hat man nie das Gefühl, da ist jetzt jemand, der aus einer Position des reinen Hasses rausspricht, sondern eigentlich ist da jemand, der verzweifelt an dem, was er um sich rum sieht, der eigentlich auch, und das kommt dann immer, blitzt immer so momenthaft auf, der eigentlich diese Leute um sich herum auch gern haben möchte, der eigentlich auch das Wien, das er die ganze Zeit beleidigt, gern haben möchte, der sich eigentlich sehnt nach bestimmten Verbindungen, die einfach sein Leben geprägt haben. Und das blitzt eben ständig wieder unter dem ganzen Ärger auf. Und ich habe dann manchmal, bei Bernhard muss ich manchmal dran denken, dass man ja auch so sagt, dass Hass oder so krasse Wutgefühle sind ja so von so krassen Liebesgefühlen manchmal gar nicht so weit entfernt, weißt du, so diese Intensität, dieses emotionale Investment, das man da in investiert, dass das ja auch ein Zeichen davon ist, das ist mir wichtig, weil sonst könntest du ja auch einfach sagen, da gehe ich nicht hin, ist mir einfach zu doof, ne? Ja. Also so, das heißt, wenn du dich da hinsetzt und die ganze Zeit so detailliert über alles dir Gedanken machst, was dich aufregt und warum dich das aufregt und so, dann zeigt das, okay, du bist da schon investiert. Und das fasziniert mich an diesem Hin und Her dann irgendwie immer.
Das ist auch ein guter Gedanke und ich glaube, die Stoßrichtung ist doch ein bisschen eine andere hier bei Zoe Dubnow. Denn es ist so, du hast den Hass angesprochen, das finde ich total wichtig. Die Ausgangslage scheint ja auch bei Zoe Dubnow denkbar einfach. Hate denen, die ihn verdienen. Und ich finde, wir müssen auch eine große Unterscheidung zwischen Hate und Hass machen. Da kommen wir nochmal dazu, warum ich glaube, dass das einfach unterschiedliche Dinge meint. Und warum wir sie auch mit einer ganz anderen Kultur zu tun haben in den beiden Büchern. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war auf den ersten 50 Seiten ungefähr, wie lang trägt das jetzt eigentlich? Also wie sympathisch kann oder sollte eine Figur sein, die sich über alles und jeden auslässt und die eben zwar auch diesen Leuten sehr verbunden ist, schon allein biografisch, aber wo ich jetzt so Zuneigung wirklich auch nur als ironisierte Gefühle wahrgenommen habe. Anders gefragt, ist die Erzählerin in ihrer Abfälligkeit, die sie unaufrichtig verschweigt, nicht Teil des Verhaltens derer, die sie ablehnt? Sie redet die ganze Zeit davon, wie oberflächlich alle sind. Und ich finde, das ist immer so eine Geste, ich bin hier, aber ich bin keine von euch. Das können sich alle denken, die dort sind. Es macht dich nicht zu etwas anderem, du bist immer noch Teil davon. Will sie wirklich weg oder ist eben dieses ich gehöre nicht hierher eigentlich längst zur Pose verkommen? Diese Fragen habe ich mir gestellt. Auch angelehnt an konkrete Stellen, in die ich dich kurz mitnehmen will. Sie lässt sich zum Beispiel über ein Restaurant aus, in das sie mit der Gastgeberin Nicole früher immer gegangen ist. Und das ist so eine Art Imbiss und da wird eben in Thunfisch Mayonnaise reingerührt, fertig Mayonnaise. Und Nicole schwärmt immer davon, was das für ein tolles Restaurant ist und sie ist total genervt und findet das total abartig. Aber gleichzeitig wertet sie sozusagen auch ab, wenn da so Schickimicki-Zeug aufgetischt wird. Also zum Beispiel fressen diese Leute den ganzen Abend Riffelchips mit Kaviar. Also es ist auch so eine Anzitierung von so Trash-Essen, das dann so gebrochen wird. Und ich habe das eben nicht so richtig zusammengekriegt oder beziehungsweise anders. Es spricht schon viel oder es sagt viel aus über die Erzählerin, dass sie sich über Mayonnaise im Thunfisch aufregen kann, weil eigentlich ist sie genauso versnoppt sozusagen wie die Leute dort auch. Zumindest kam es mir so vor. Ich habe Stellen aber auch, an denen sich die Erzählerin selbst reflektiert. Eingeteilt habe ich die mal in die, wo sie sich selbst als Opfer darstellt. Das gibt's, diesen Strang, wo sie ironisch wird und wo sie wirklich abfällig über sich selber spricht. Ich habe dir mal drei Stellen exemplarisch dafür rausgesucht. Weil von dieser Opferschiene war ich schon so ein bisschen abgestoßen. Aber da heißt es dann auf Seite 30, sinngemäß, wir waren ihnen allen Dank schuldig. Dabei waren wir allesamt, alle, die bei diesem kleinen Abendessen anwesend waren und bei jedem anderen kleinen Abend, zu dem sie einluden, allesamt waren wir Opfer. Willige, gefügige Opfer Eugenes und Nicoles, von denen wir uns permanent erniedrigen, denen wir für ihre Großzügigkeit danken mussten, welche uns im Austausch gegen unsere sie sanktionierende Anwesenheit zuteil wurde. Und irgendwie hatte ich dann eben auch immer das Gefühl, man kann ja eigentlich einfach gehen. Wird das am Ende das Gefühl sein, das ich haben werde am Ende des Buches, oder werde ich verstehen, warum sie nicht gegangen ist? Diese Fragen habe ich mir schon gestellt und ich muss dazu sagen, ich bin nicht so großer Fan von so Ironie und Zynismus in Büchern. Es langweilt mich relativ schnell und wir kommen dann noch dazu, ob und wie lang das trägt. Es gibt diese Stellen, diese ironischen Stellen, da habe ich jetzt mal eine. Da geht es jetzt darum, wie sie sich, die Erzählerin, in dieser Situation dieses Abendessens verhält. Aber trotzdem sagte ich niemandem Hallo. Und obwohl ich natürlich praktisch alle kannte, die den Raum betraten, wagte niemand sich mir zu nähern, weil ich ein großes Talent dafür habe, arrogant zu wirken, unnahbar und gemein. Dabei sind es natürlich die anderen, die gemein sind und nicht ich. Da dachte ich, also das muss ja ironisch gemeint sein. Weil das kannst du ja so über dich selber überhaupt nicht sagen, wenn du jahrelang Teil dieser Szene bist. Zumal es später noch eine Szene gibt, wirklich viel später, hunderte Seiten später, die das alles wieder in ein neues Licht rückt. Und weil ich ein willensschwacher Mensch mit einem erbärmlich kriecherischen Charakter bin, ließ ich mich von ihnen beeinflussen. Ich erwarb mir den Ruf, abwertend und kritisch zu sein. Ich war grausam zu anderen und hatte zwar einen guten Riecher dafür, wer eine schlechte Behandlung verdiente, verhielt mich aber auch mies gegenüber Menschen, die einfach schwächer waren als ich, harmlosen, wohlmeinenden Menschen, die nicht die Intelligenz besaßen, gute Kunst zu machen oder gute Gespräche zu führen. Weil es leicht ist, grausam zu sein. Es macht Spaß, es ist verführerisch, besonders wenn man nicht auf den Mund gefallen ist wie ich. Ich weiß genau, wie man jemanden fertig macht, und weil ich ein solcher charakterloser Feigling bin, entzückt es mich, dass Nicole laut auflachte, wenn ich das Richtige sagte, wenn ich jemanden herunterputzte, den sie nicht ausstehen konnte, selbst wenn derjenige vermutlich gar keine Grausamkeit verdient hatte. Und da wird sie ja sehr kritisch sich selbst gegenüber, allerdings scheint mir das auch hier viel Pose zu sein, denn hast es jetzt vielleicht beim ersten Hören nicht immer gleich sozusagen behalten können, aber eigentlich ist alles auch ein Kompliment. Also sie ist grausam und verschlagen, aber sie ist total schlagfertig. Und eigentlich weiß sie schon, wer es verdient hätte und wer nicht. Und das finde ich ja schon problematisch, dass man jetzt wirklich einteilt in Leute, denen man so selbstgerecht irgendwas vorwerfen könnte. Also das sind alles so Sachen, die haben so Geschmäckle und ich glaube, das ist ganz bewusst gemacht, aber dadurch wird für mich die Erzählerin auch sehr doppelbödig und das Ganze bekommt, also wird wirklich abgründig, und das möchte ich dir auch eigentlich noch mal ganz kurz mitbringen, weil ich will auch wissen, was dein Erzähler letztendlich wirklich für ein Typ Mensch ist. Es gibt nämlich noch eine Aussage, die geht so. Aber von Eugene habe ich gelernt, dass ich meine Absichten auf keinen Fall direkt zum Ausdruck bringen darf, sondern das Gegenteil von dem sagen muss, was ich wirklich denke. Abfällig über jede Zeitschrift zu reden, in der ich unbedingt etwas veröffentlichen will. Über jeden, der genau den Erfolg hat, den ich mir auch wünsche. Wegen seiner krankhaften Karrieregeilheit herzuziehen. Und ich finde, wenn man diesen Satz mal wirklich inhaltlich wahrnimmt, dann liest man das ganze Buch schon wieder unter anderen Vorzeichen. Denn diese Erzählerin sitzt ja da und redet die ganze Zeit schlecht über diese Leute. Die Frage, die sich mir also stellt, will sie eigentlich nicht doch Teil davon sein und bleiben? Findet sie es nicht doch eigentlich gut? Also weißt du, mit jeder Aussage, die sie über sich und andere trifft, verwischt sie sich auch ein bisschen. Und mir ist nicht ganz klar, kann ich dir glauben, was treibt dich wirklich an und wie ehrlich bist du eigentlich? Also es ist alles durch und durch zweifelhaft und diese ganze Gesellschaft eben verlogen. Und die Frage, ist diese Erzählerin überhaupt vertrauenswürdig?
Das finde ich, finde das interessant, auch die Stellen, die du vorgelesen hast, weil ich habe so ein bisschen eine Vermutung oder ein Gefühl, an was die beiden sich jeweils abarbeiten. Mhm. Ich habe nämlich bei dir sehr stark das Gefühl, dass es sehr viel so um diesen Betrieb und wie man miteinander umgeht und diesen Schein voreinander geht. Während du bei Bernhard das Gefühl hast, es geht sehr um so eine, es geht zwar, diese ganzen Themen kommen zwar vor, es geht um Wien, um Literaturförderung und so, aber du hast so krass das Gefühl, bei ihm ist es so eine existenzielle Verzweiflung am, sozusagen am Leben generell, wie Menschen miteinander umgehen, aber sozusagen nicht so dieses, auch von den Stellen, die du vorgelesen hast, nicht so dieses, ja okay, wie gibt man sich jetzt voreinander, wie versucht man besonders cool zu sein oder so, sondern er wirft, sage ich mal, den Leuten vor, dass sie nicht, dass sie ihr Leben, zum Beispiel ihr künstlerisches Talent verschwenden, dass sie sich gegenseitig was vorlegen, dass sie so Menschen wie die Joanna kaputt machen. Mhm. Also und er selber, und das meinte ich auch vorhin, er selber ist immer wieder auch an sich selber verzweifelt sozusagen. Er schimpft zwar auch darüber, was ihm angetan wird, aber wenn er dann darüber schreibt, was er falsch gemacht hat oder dass er da ja mitmacht oder dass er selber auch bemitleidenswert, dann wirkt das überhaupt nicht wie eine Pose, sondern dann wirkt es wirklich wie jemand, der irgendwie wirklich auch daran verzweifelt, ne? Und ich glaube, das macht für mich seine Auseinandersetzung so stark dann, obwohl es da auch gewisse Längen gibt. Und das ist auch was sich halt in seiner Sprache krass widerspiegelt. Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber reden, weil bei hier hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass es zwar diese langen Sätze gibt und so, aber irgendwie hatte ich auch so einen sehr modernen Sound, so ein bisschen im Ton her, so der auch in andere Romane passen würde, aber halt sozusagen, wenn man, und dann wird das immer wieder sozusagen so ich will nicht sagen, aufgepeppt ist vielleicht zu negativ, aber sozusagen so, dann kommen halt noch so diese extremen Ausdrücke hinzu, die das Ganze dann nochmal so einen extremen Touch geben.
Ja, es ist gut, dass wir drüber sprechen, weil ich mich auch schon gefragt habe, also ich glaube, das ist auch das, was ich meinte mit der Stoßrichtung. Wo von Hass gesprochen wird, ist auch die Liebe nicht weit. So scheint mir das bei Bernhard zu sein. Aber hier haben wir es mit Hate zu tun. Und Hate, das benutzen wir ja hier auch als Begriff. Also es gibt die Hassverbrechen und Hate Crime, da ist es schon relativ synonym genutzt. Aber wenn wir ansonsten von Hate sprechen, dann ist das so eine in unserem deutschsprachigen Raum ja schon so ein bisschen wie das mit dem Stalken. Weißt du, was ich meine? Du sagst umgangssprachlich, wenn du was googelst über eine Person, du stalkst eine Person. Das hat natürlich auch gewisse Problematiken, Sachen so synonym zu benutzen, aber genauso ist es mit Hate. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch dann mit dem Ton zusammengeht, denn hier wird gehatet und zwar auf eine zynische und ironische Art und Weise. Und dieser Zynismus und diese Ironie sind ja auch ein ganz, ganz typischer Ton für so eine gewisse Generation an AutorInnen und für so eine Zeit, für so einen Zeitraum, in dem Texte sich in ihrer Kritik immer hinter dem versteckt haben. Erinnerst du dich an diese, ich weiß gar nicht, ob das noch so aktuell ist, aber es gab eine Zeit lang so viele Texte, wo so unausstehliche Ich-ErzählerInnen so ironisch über alles und jeden hergezogen haben und sich selbst dann gleich mit verachtet haben. Aber es war auch relativ substanzlos oft.
Ja.
Und man hat sich hinter dieser Ironie wie hinter so einer Pose versteckt. Und so ist das hier schon auch ganz bewusst gemacht. Deswegen bekommt auch diese, glaube ich, diese Erzählerin, es ist schwieriger mit den Sympathiepunkten.
Ja, weil das ist, genau, das ist hier bei Bernhard nicht so. Und ich muss da auch nochmal, was die Sprache angeht, einfach daran denken, dass ich glaube, vieles von dem, was du gesagt hast, gibt es da auch. Es gibt lange Schachtelsätze, es gibt die Arbeit mit Wiederholungen, es gibt auch diese Kursivsetzungen. Das heißt, sie hat da wirklich sehr viel spiegelt sie sozusagen in ihrem Text, hat sie auf ihre Weise verarbeitet. Ich glaube, was ich bei Bernhard aber das Krasse finde, der hat ja klassische Musik studiert in Wien. Und das war eigentlich sein Karriereplan, der aber nie so richtig geklappt hat, weil er einfach nicht so gut war. Und das Mozarteanum in Wien ist aber sozusagen schon ganz oben. Das heißt, er hat schon dann ganz oben angeklopft, aber war dann nicht so gut, um noch den nächsten Schritt sozusagen nach ganz, ganz oben zu machen. Aber seine Sprache ist halt extremst musikalisch. Und ich habe wirklich nicht viel Ahnung von Musik und von gerade von so klassischen Partituren. Aber es gibt halt ganz viel, was es sozusagen in diesen Partituren gibt, gibt es in seiner Sprache, diese ganzen Wiederholungen und so. Das ist halt alles so ein ewig langer, durchkomponierter Text. Und das merkst du dem Text an, egal ob du auf Seite 10 oder auf Seite 70 bist oder dann auf Seite 320. Es ist sozusagen so derselbe Strom, der bei 1 losgeht und dort endet. Und nicht nur, weil es eben ein Ich-Erzähler ist und weil es der gleiche Abend ist, sondern weil wirklich alles extremst durchgearbeitet ist. Und du hast immer wieder beim Lesen sofort das Gefühl oder die Lust, plötzlich einfach laut loszulesen, weil das so eine krasse Wirkung einfach hat, ne? Und das meinte ich so mit diesem, ich hatte so das Gefühl, dass Teile dieses Sounds übernommen werden, aber dass anders auch so eine moderne Art zu erzählen so mit reinkommt und sich damit mischt und dadurch aber das gesamte Textbild ein bisschen anders klingt und ein bisschen anders ist,
ja, und auch
als
die,
bei Bernhard.
Die, auch die Figuren eine andere, also ich glaube, so wie eben der Hate oberflächlich bleibt, können in Hass und Liebe doch aber ganz andere tiefe Gefühlsnuancen ausgedrückt werden. Und hier merkt man eben wirklich diese Oberflächlichkeit, auch wenn das muss man dazu sagen, dazu komme ich dann nochmal, extrem kluge, treffende Gedanken sind. Die Frage, die ich mir wirklich die ersten 50 Seiten gestellt habe, ist, was hätte unsere Figur noch zu erzählen, wenn sie aufstehen und gehen würde? Das tut sie ja aber dann zumindest gedanklich auch. Sie verlässt die Szene, sie erinnert sich und so wird das Buch eben auch breiter. Wir erfahren endlich mehr über die tote Rebecca, die zu Lebzeiten eine Performance zum Besten gibt, die auf ihrem eigenen Leben beruht und total scheitert. Und was auch die Grundkonstellation des Romans nochmal drastischer macht, denn während hier das Essen zu Ehren einer großen Schauspielerin gegeben wird, die einfach nicht auftaucht, wird nur wenige Stunden zuvor eine erfolglose Schauspielerin zu Grabe getragen, beziehungsweise ihre Asche über den Strand von Coney Island verteilt. Kommen wir mal zu so einem Fazit vielleicht. Was tun wir eigentlich, habe ich mich gefragt. Sind wir Dauerdarsteller in unserer eigenen Performance, selbst wenn wir leider Gottes so klug sind, dass wir es auch noch die ganze Zeit erkennen müssen? Ich fand in diesem Buch die Analysen der Wirkungsweise und Entstehung von Kunst, auch der Kunstszene selber, sehr, sehr treffend. Ich bin aber, das muss ich dazu sagen, künstlerisch nicht sehr bewandert. Das heißt, ich bin da vielleicht auch leicht zu beeindrucken. Ich fand aber es durchaus originell, was die Erzählerin hier sagt. Es geht auch viel um Klasse, Sachen, die äußerst treffend, klug und so memorabel formuliert sind. Es gibt wunderbare Auslassungen über New York und über, also Hate über New York. Die Literaturszene, darüber habe ich mich besonders gefreut, wie über die Literaturszene hergezogen wird. Ich habe dann nach dem Lesen mal so ein bisschen geguckt, was die anderen Leute so dazu sagen. Tobias Lehmkuhl schreibt im Deutschlandfunk, Zitat, man fragt sich auch, wo dieser Roman über Bernhards Holzfällen hinausgeht, inwiefern nur das Allerbeste mehr ist als ein zeitgemäßes Remake, bei dem anders als vor über 40 Jahren etwa der MeToo-Aspekt zum Tragen kommt. Bei all dem Unterhaltungswert und aller Virtuosität erreicht nur das Allerbeste nicht die gnadenlose Schärfe eines Thomas Bernhard, was sich auch daran zeigt, dass Zoe Dubb nur vor einem entscheidenden, unkorrekten Bernhard-Wort eben doch zurückschreckt. Hass. Zitat Ende. Und ich finde eben, dass genau da das Missverständnis liegt. Es geht nicht mehr um Hass. Es geht für mich um Hate. Und ich habe es so ein bisschen versucht zu zeigen, wo ich da den Unterschied sehe. Es wurde ja auch gesagt, dass dieses Buch von Zoe Dubno unheimlich unterhaltsam ist, eine Sommerlektüre. Und ich glaube eben, dass auch genau darin das Problem liegt, dass diese Generation und diese Gesellschaft, die in diesem Buch geschildert wird, dass diese Gesellschaft hat. Nämlich, dass es alles so schrecklich unterhaltsam ist noch dabei. Und so unehrlich und dass eben auch nicht mal mehr Platz ist für große Gefühle. Es ist viel Enttäuschung im Spiel, viel Pose. Aber es geht eben nicht mehr um Hass. Und ich glaube deswegen nicht, dass das ein Scheitern ist hier, was hier passiert in dem Buch, weil eben Bernhard mit dem Hass nicht imitiert werden kann. Ich glaube, das geht auch gar nicht. In diesem gesellschaftlichen Update, in diesem Remake, musst du anders sprechen. Und
sie könnte sich quasi dort gar nicht bewegen mit so einem offenen Hass, weil dann würde sie wahrscheinlich, also macht er ja auch nicht, weil er es verschweigt, aber sozusagen auch in der Beschreibung so, dann würde sie in diese Welt gar nicht, also sie muss so viel mit Spielen beschäftigt sozusagen.
Ja, und ich meine, weißt du, wenn ich mir vorstelle, jemand hasst aufrichtig, dann denke ich mir, dahinter steckt viel Trauer. Und du hast auch von der Liebe gesprochen, dazu zu gehören. Und hier wird verachtet, bei Zoe Dubno wird eher verachtet. Und die Verachtung, die bezieht sich dann auch auf sich selbst. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Ausgangslage und eine ganz andere, das sagt viel mehr oder einfach was ganz Zeitgenössischeres aus darüber, wie solche Gesellschaften heute halt funktionieren.
Ich glaube, das sagt auch ein bisschen was über unsere Internetzeitalter sozusagen aus und über die Entfremdung, die wir irgendwie ein Stück weit voneinander genommen haben. Ne? Also sozusagen so dieses, dass man die anderen wirklich dann nur noch als Konkurrenten sieht, als sozusagen Steine, die irgendwie im Weg rumstehen oder die was gekriegt haben, was ich nicht gekriegt habe.
Ja.
Während du bei Bernhard zum Beispiel diese Figuren, die da sitzen, die verachtet er dafür, dass sie teilweise sich verraten haben, sich verkauft haben und so weiter. Aber die Beziehungen, die er beschreibt, die sind halt extremst menschenbasiert sozusagen. Ja. Da geht es immer um das, was zwischen ihm und dieser Person vorgefallen ist. Und es geht nicht so sehr darum, dass die jetzt irgendwas gekriegt hatte, was er auch wollte, oder dass sie mit irgendwas angibt, was er auch, oder dass sie sich auf eine bestimmte Weise verhält. Und das sieht, also weißt du, diese ganzen Spiele sozusagen da, die gibt es auf diese Weise nicht, sondern eher dann, wenn, dann geht es darum, dass er halt so kreative Beleidigung findet für eine bestimmte Art, sich zu Literatur zu schreiben oder so. Weißt du, das, was sie machen, das, was sozusagen wirklich das zentrale, der zentrale Kern aber auch ist von ihrem Dasein sozusagen, das wird attackiert und nicht irgendwas, wie sie sich geben oder was sie im Restaurant entscheiden oder sowas.
Es geht hier schon auch immer viel um die zwischenmenschlichen Beziehungen, aber mir scheint trotzdem, es ist mehr mit Empörung als mit wirklicher Trauer verbunden. Und ich glaube, auch das sagt eben viel aus. Und um mal zu antworten quasi auf diese Einschätzung von Tobias Lehmkuhl, eine Antwort auf eine Frage, die mir nie jemand gestellt hat, wohl bemerkt, aber der Roman ist ein Remake, der die Entwicklung der Gesellschaft einbezieht, ihn aktualisiert, aber ich finde eben ihn sehr konsequent aktualisiert, nämlich so weit sogar, dass bestimmte Sachen hier gar nicht mehr tragen, ne, so wie bei Bernhard sie tragen. Und ich musste ein bisschen dran denken, ich habe es noch nicht gelesen, aber wir wollen es uns angucken. Michaela Kohlhaas von Heike Geißler. Auch da haben wir es mit einem Buch zu tun, wo wir noch rausfinden werden, wie nah das am Original geschrieben ist, aber wo es um eine Aktualisierung geht und eine Neubetrachtung. Und was ich sagen will ist, ich finde, Zoe Dubnow muss Bernhard nicht übertreffen, wenn sie ihn kopiert. Und sie hatet einfach im 21. Jahrhundert. Und das ist was völlig anderes. Auch wenn ansonsten alles ganz, ganz nah an der Vorlage ist und auch sie ihn sogar erwähnt im Buch. Ich finde, sie hatet grandios. Ich finde, man muss es mögen. Also es ist einfach, also wenn man Spaß am Hate hat und an dieser Bissigkeit und an dieser Gehässigkeit, dann kann man sich dadurch, glaube ich, gut unterhalten fühlen. Ich habe mich vor allem dann gut unterhalten gefühlt, als es auch sozusagen inhaltlich noch mal mehr um das große Ganze ging. Also nach den ersten 50 Seiten, wenn man Hate nicht so mag, dann muss man da ein bisschen durchhalten, finde ich. Ich finde das Ende überraschend und überraschend gut. Weil ich mich schon gefragt habe, werde ich am Ende denken, du hättest einfach von vornherein nicht hingehen sollen, oder werde ich am Ende verstehen, warum du da warst? Und so lange müssen wir es halt auf dieser schrecklichen Dinnerparty dann einfach aushalten.
Ja, und ich würde sagen, nach dem, was wir jetzt besprochen haben, dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, beide Romane zu lesen, weil zwar vieles ähnlich ist, aber dann trotzdem irgendwie alles ganz anders. Und weil man vielleicht auch in dem Gesamtvergleich dann eben sehen kann, was sich vielleicht in den letzten Jahrzehnten auch nochmal getan hat, auch im Negativen leider. Und ich glaube, was man dann so ein bisschen festhalten kann, gar nicht als Vergleich quasi, das hast du ja jetzt rausgearbeitet zwischen, ja, das ist jetzt besser als das oder so, sondern einfach auch wirklich, die Bücher werden ja trotzdem auch in ihrer Zeit jeweils geschrieben und mit ihren sozusagen Umgebungen. Und das war bei Bernhard so und das ist bei ihr so. Und sie lebt heute und Bernhard hat damals gelebt und das hatte unterschiedliche Implikationen. Also man merkt das ja auch daran, dass zum Beispiel die Leute, die um Bernhard rum waren, wie jetzt zum Beispiel Ingeborg Bachmann oder Max Frisch, die hatten ja auch andere Themen. Die sind auch anders an Themen rangegangen, literarisch, ja, als es jetzt vergleichbare Autoren, Autorinnen tun. Ne, so. Und insofern glaube ich, ist das tatsächlich ein Bündel, was man ganz gut zusammen lesen kann. Was meinst du denn?
Ja, ist eine große Empfehlung jetzt für die Sommerzeit, sich mal beides anzuschauen. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der Zoe Dubnow mal als Schlüsselroman liest und mir sagt, wer da eigentlich der schreckliche Schriftsteller ist.
Stimmt, das wäre ja auch noch gut. Und
die Schauspielerin.
Ja, und lass uns noch zum Abschied noch kurz einen Bernhard-Tipp loswerden sozusagen. Weil ich glaube, es gibt Bücher, mit denen man noch leichter in ihn einsteigen kann, literarisch gesehen. Und zwar die Autobiografie von ihm. Kennst du die zufällig?
Mm-mm.
Bernhard ist ja relativ problematisch aufgewachsen. Also er war so auch in Pflegefamilien und ist, glaube ich, teilweise bei seinen Großeltern gewesen und hatte eine ziemlich unglückliche, um nicht zu sagen, sehr, sehr unglückliche und krasse Kindheit. Und darüber hat er verschiedene autobiografische Texte geschrieben. Er war nämlich auch lange krank und die sind immer nur so kleine, wie so Ausschnitte. Also sozusagen, wie viel sind es? 5 oder 6 Ausschnitte aus seiner Kindheit quasi oder aus seinem Aufwachsen. Und die heißen Die Ursache, der Keller, der Atem, die Kälte und ein Kind. Und das ist zusammen, das sind immer nur so dünne Bände. Aber das ist, finde ich, der perfekte Einstieg in seine Art zu schreiben und andererseits auch, um ihn kennenzulernen und auch diesen diesen krassen Schmerz kennenzulernen, der irgendwie immer in allem, was er gemacht hat, irgendwie so durchschimmert.
Und ich möchte auch noch etwas sagen, und zwar, dass ich mir wünsche, dass man mal Erzählungen von Zoë Dubnow auf Deutsch veröffentlicht, weil mich das sehr interessieren würde, was wir da zu hören bekämen.
Was vom Tage übrig blieb.
Joseph James Krüss wird 100 Jahre alt, und deshalb möchte ich heute gern mit dir an den Autor zahlreicher Klassiker erinnern. Wir erinnern uns an Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen, Henriette Bimmelbahn und Mein Urgroßvater und ich. Hast du noch Werke im Kopf, die auf James Krüss gehen? Der war ja mit Michael Ende und Gottfried Preußler so das große Dreiergespann der Kinderliteratur.
Auf jeden Fall Tim Thaler, und ich weiß auch noch, ich finde, das ist so interessant, weil ich habe nicht mehr viel Ahnung von dem Buch, also so ganz grob die Prämisse könnte ich dir noch sagen, sonst nichts, aber ich weiß noch genau, was es in mir ausgelöst hat, und das finde ich ist so was Besonderes bei Kinderliteratur, auch bei Astrid Lindgren geht mir das so Mio, mein Mio oder so, dass es wie so Gefühle konserviert, die man als Kind damals hatte und die man manchmal auch sogar fast zum ersten Mal hatte, also dass das so ein bestimmtes Nachdenken über unsere Lebensbedingungen sozusagen in einem weckt oder Fragen zum Beispiel nach Tod oder nach, ne, was gehört uns, was sind unsere Eigenschaften, was sind andere Eigenschaften, was kann man für Geld kaufen, wäre ja dann Tim Thaler. Insofern schon eine Verbindung. Du?
Ja, mir geht's wie dir, und ich hatte trotzdem keine Ahnung davon, dass er mehr als 300 Bücher, Lieder, Hörspiele, Theaterstücke und vieles mehr geschrieben hat. Er war wirklich extrem produktiv. Hat zum Beispiel auch mit Udo Jürgens gearbeitet. Also lauter so Sachen, die ich gar nicht mehr wusste. Er wurde am 31. Mai 1926 auf der Nordseeinsel Helgoland geboren. Eine Insel, die auch seine Geschichten mitgeprägt hat, oft als Kulisse diente. Und in seinem autobiografischen Roman, das sollte so ein Dreierprojekt werden mit drei Bänden, aber es hat immer nur den ersten gegeben, mit dem Titel Der Harmlos. Da schreibt er davon, wie er als überzeugter Nationalsozialist mit 17 1944 in die NSDAP eintrat und freiwillig mit der Luftwaffe in den Krieg zog, sich dann aber ein Jahr später auf den langen Weg nach Hause zurückmachte und als Nazi abgekommen ist. Zugegebenermaßen seinem recht kurzen Weg.
Aber anders als Krass, der zum Beispiel das ja immer verschwiegen hat und dann irgendwann kam es raus.
Es hat auch lange gedauert, bis er darüber gesprochen hat. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt, weil wenn man das so retrospektiv liest, erstens wird es wenig miterzählt. Wenn es erzählt wird, klingt es ein bisschen so, als hätte er es direkt gesagt,
so,
aber
und
so war es auch nicht.
Okay.
Es gab auch Kritik an dem Kontrast zwischen seiner realen Jugendbiografie und seinem späteren Image. Also Krüss galt in der Nachkriegszeit als linksliberaler Humanist, Kosmopolit und Pazifist. Und der freiwillige Eintritt in die Luftwaffe und die NSDAP-Karriere in Anführungszeichen passten für viele Kritiker nicht zu diesem moralischen Anspruch. Allerdings hat auch die literaturwissenschaftliche Forschung, die eben unter anderem im Rahmen seines 100. Geburtstages nochmal sich mehrere Sachen angeguckt hat, die hat auch thematisiert, dass Krüss in späteren Jahren Teile seiner Biografie retuschiert oder abweichend dargestellt hat. Er behandelt also das Thema Anpassung und die NS-Zeit in dieser Biografie, vermeidet aber oft eine glasklare, unmissverständliche Positionierung. Allerdings herrscht auch wiederum Einigkeit darin, dass der 17-jährige James Krüss mehr aus Druck denn als aus Überzeugung in den Krieg zog. Also da sind sich die Leute trotzdem einig.
Das wäre jetzt auch ein bisschen billig, wenn wir jetzt aus unserer heutigen Perspektive sagen würden, der 17-jährige James Krüss hätte sich mal moralisch richtig verhalten sollen im Nationalsozialismus.
Danke nochmal dafür, genau, ja. Ende der 40er zog er in die Gegend um München und lernte dort unter anderem Erich Kästner kennen, der sein Mentor wurde und ihn zum Schreiben animierte. Der erste große Erfolg kam dann 1956 mit Der Leuchtturm auf den Hummerklippen. Ich habe auch gemerkt, dass ich vieles von ihm gar nicht kenne. Ich meine, bei 300 Werken insgesamt ist das nicht verwunderlich, aber ich glaube, oft kommt man über Tim Thaler und Das verlorene Lachen oder Das verkaufte Lachen heißt es, nicht hinaus. Auch nochmal eine Anregung, sich mal andere Sachen anzugucken. Und dann passiert etwas, das ist heute kaum vorstellbar. James Krüss darf in der Tagesschau vorlesen. Aus seinem Buch Mein Urgroßvater und ich. Das macht ihn über Nacht berühmt und er wird für dieses Buch mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Und ich denke mir wirklich so, Stell dir doch mal vor, Ruth Maria Thomas liest in der Tagesschau.
Ja, das war so das letzte Mal, was Vergleichbares wären die Ärzte gewesen, die da bei ihr neues Album gespielt haben, ein Teil aus ihrem neuen Album, weißt du noch, während Corona?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Da wurde das auch mal gemacht. Ja, das wäre grandios, ne?
Ja.
Wenn die Literatur wieder den Stellenwert bekommen würde.
Liebe Tagesschau, die gerade nicht zuhört, bitte lade doch mal Leute ein und lass sie lesen. Das wäre toll. Für sein Gesamtwerk hat er 1968 die Hans-Christian-Andersen-Medaille bekommen, ein internationaler Kinder- und Jugendliteraturpreis, der den Spitznamen Kleiner Nobelpreis trägt, was ich richtig süß finde und was auch zeigt, wie wichtig diese Auszeichnung ist. 1966, da ist er 40 Jahre alt, zieht er mit seinem Lebensgefährten nach Gran Canaria. Dort verbrachte er seine letzten Lebensjahrzehnte, bis er 1997 im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Seine Asche wurde nicht auf dieser Insel, sondern auf seiner Geburtsinsel Helgoland auf See bestattet. Und anlässlich dieses Jubiläums ist übrigens ein Buch für die ganze Familie erschienen, das seine Biografie kindgerecht erzählt, was ich übrigens sehr, sehr schön finde, angesichts der Tatsache, dass Chris für Kinder geschrieben hat. Es steckt voller Anekdoten und wir haben den Link dazu in die Folgenbeschreibung kopiert. Und wenn ich mir das genauer angucke, werde ich auf jeden Fall auch nochmal schauen, wie dort mit der Jugend von James Chris umgegangen wird und ob wir da mehr darüber erfahren. Und in diesem Sinne stoßen wir an auf die Kinderliteratur von James Chris und viele, viele gute Geschichten.
Bis nächste Woche, Lynn.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.